Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen. Ist Deutschland auf der schiefen Bahn? Ich freue mich über einen besonderen Gesprächspartner und ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich spreche von Thilo Sarrazin. Der deutsche Volkswirt ist für diejenigen, die ihn möglicherweise noch nicht kennen sollten, Bestsellerautor, Politiker und auch ehemaliges Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Und er hat unter anderem die Bestseller geschrieben, 2010 Deutschland schafft sich ab, 2019 feindliche Übernahme und jetzt 2024 Deutschland auf der schiefen Bahn. Lieber Herr Sarrazin, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind bei uns.
Ja, ich freue mich auch, Herr Wittmann.
Ja, und ich freue mich auch sehr auf dieses Interview, weil Sie sind auch jemand, der polarisiert, der offen anprangert, dass es auch in Deutschland Probleme gibt, dass da auch Dinge schieflaufen, beziehungsweise Sie haben es ja genannt mit Deutschland auf der schiefen Bahn. Vielleicht können Sie gleich mal am Anfang sagen, was meinen Sie konkret damit?
Ja, wir sehen auf ganz vielen Gebieten, dass die Gesellschaft und die Politik letztlich ein bisschen die Spur verloren haben, was die Zukunft angeht. Wir sehen das daran, dass sich die Geburtenarmut weiter fortsetzt. Wir hatten im letzten Jahr noch da knapp 700.000 Geburten, davon etwa 400.000 ethnische Deutsche. Wir sehen, dass Einwanderung ungebremst sich in einer Weise vollzieht, wie sie uns wirtschaftlich und der gesellschaftlich da nicht gut tut. Wir sehen, dass das Bildungssystem verfällt. Die Leistungen der Schüler in Deutschland werden seit 15 Jahren von Bildungstest zu Bildungstest schlechter. Mittlerweile kann ein Viertel aller Kinder im vierten Schuljahr nicht richtig lesen und schreiben. In Berlin und Bremen sind es sogar 30-40%. Das hat zu tun mit der kulturfremden Einwanderung. Aber nicht nur, es hat auch damit zu tun, dass auch sonst in Deutschland der Anteil der bildungsfernen Schichten unter der Jugend zunimmt und auch unter der Schülerschaft zunimmt. Wir sehen auch, dass die Leistungen, die man braucht, um der sogenannte MINT-Fächer zu studieren, also Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Physik und so weiter, was ja für unseren Wohlstand extrem wichtig sind, dass die Leistungsvoraussetzungen dazu in den Schulen immer weniger gegeben sind, was dazu führt, dass 50% aller Studenten von der MINT-Fächern ihr Studium irgendwann abbrechen. Dies führt zu einem wachsenden Mangel an IT-Experten, Technikern, Ingenieuren und so weiter. Gleichzeitig sehen wir, dass das klassische Handwerk, mit dem Deutschland groß geworden ist, auch immer mehr Nachwuchsmängel hat, weil von den in der Summe fallenden Schulabsolventenzahlen eben nicht nur da die Qualität fällt, sondern auch ein immer wachsender Teil von Schülern letztlich da zum Abitur strebt und danach zu einem Studium, sodass wir auf der einen Seite immer weniger tüchtige Handwerker haben, andererseits immer mehr der Politologen, Soziologen und so weiter, die wir an sich gar nicht so brauchen. Also hier läuft vieles auseinander. Das sind Trends, für die die Politik teilweise verantwortlich ist, mit denen sie teilweise aber auch ganz einfach umgehen muss. Und dann sehen wir aber gleichzeitig, dass die Politik sich als immer weniger fähig erweist, mit den Problemen, wie sie da sind, umzugehen und sie auch zu lösen. Es ist ja völlig absurd, dass das Deutschland im Wiederaufbau in den 60er Jahren, in den frühen 70er Jahren, nachdem letztlich 4% des Sozialprodukts im Jahr für die Verteidigung aufbringen konnte, sodass wir eine Bundeswehr mit 500.000 Soldaten und der 12 Divisionen und 5.000 Panzern vorhalten konnten, während wir gleichzeitig der Wiederaufbau der Bewältigten. Heute haben wir Mühe, eine Bundeswehr mit noch anderthalb der funktionsfähigen der Divisionen und vielleicht 300 einsatzfähigen Panzern vorzuhalten. Und wir sind nicht in der Lage, oder die Politik ist nicht in der Lage, die Widersprüche in den öffentlichen Finanzen angemessen aufzulösen. Letztlich die Ausgaben für unterschiedliche Sozialleistungen wachsen mehr oder weniger ungebremst, während gleichzeitig die Autobahnbrücken mehr und mehr da Probleme der Standfestigkeit bekommen, während die Bundesbahn unterfinanziert ist. Es geht mit der IT-Infrastruktur nicht richtig voran. Und so sehen wir auf vielen Gebieten, wie der Staat bei der Erfüllung seiner klassischen Aufgaben zunehmend versagt.
Wo sehen Sie Deutschland denn, wenn sich das alles weiter verschärft? Und Sie hatten ja auch damit recht, Sie haben 2010 auch schon auf diese Probleme und Herausforderungen hingewiesen. Es ist ja im Prinzip teilweise noch schlimmer gekommen seitdem, auch mit dem Thema Zuwanderung, da kam ja viel auch danach. Aber was bedeutet das auch konkret für Deutschland? Sind wir dann, ich sage jetzt einfach mal salopp gesagt, sind wir dann pleite auch mit den Sozialsystemen? Kann das Ganze funktionieren? Und wo geht das Ganze hin in einem, ich sage mal, so ein in einem realistischen Worst-Case-Szenario für Sie?
Ja, also letztlich versuche ich ja in meinem Buch, zeige ich in meinem Buch immer wieder, was in der Vergangenheit falsch lief, nicht um jetzt zu jammern, sondern um zu zeigen, wo eben die Ursachen der gegenwärtigen Probleme sind. Und wir können natürlich die Einwanderung der letzten 10 Jahre und der 5 Millionen Einwanderer, großenteils aus Afrika und aus dem nahen Mittleren Osten, das können wir nicht ungeschehen machen. Wir müssen mit den Themen umgehen. Was ich aber zeige, ist, dass wenn die gegenwärtigen Trends weitergehen, wir als immer noch sehr reiches Land relativ im Verhältnis zu anderen zurückfallen. Das sehen wir ja im Verhältnis zu den USA, im Verhältnis zur Schweiz, im Verhältnis zu den Ländern in Ostasien. Ich sehe also voraus, wenn sich nichts Grundlegendes ändert, dass wir keinen weiter steigenden Wohlstand mehr haben, dass das vorhandene Wohlstandspotenzial mehr und mehr eingesetzt wird, um im Sozialstaat Löcher zu stopfen, und dass wir in der Zukunft, was nun die Bildung angeht, was die Infrastruktur angeht, was die der Produktivitätsentwicklung angeht, nicht genügend investieren. Wenn man sich die Geschichte anschaut, sorgt man ist ja immer wieder gesehen, dass Staaten, die über eine gewisse Zeit an der Spitze des Fortschritts standen, dann zurückfühlen und in also Stagnation geraten. Süditalien gehörte mal zu den reichsten Regionen von ganz Europa. Heute ist Süditalien, und das schon seit 100 Jahren, ein Gebiet, das ständig weiter zurückfällt. Ähnliches sehen wir da in Teilen von Spanien. Auch sonst, wenn man sich die Entwicklung anschaut, ist es ja interessant zu sehen, dass Spanien und Portugal im 16. und 17. Jahrhundert letztlich in der Europa technisch und wirtschaftlich und wohlstandsmäßig führend waren, dass sie dann diese Führung abgaben, dass dann Holland und England teilweise diese Rolle einnahmen. Später war es dann im 19. Jahrhundert Deutschland, das Deutsche Reich im Jahre 1920, sind 50% der gesamten wissenschaftlichen Literatur auf der Welt da in deutscher Sprache erschienen. Wir hatten eine Rolle für die Wissenschaft, wie sie heute das Englische hat. Das ist vorbei, das kann man nicht erhalten. Aber wir sehen eben, dass wir aus einem Zustand von im internationalen Vergleich relativ großer Leistungsfähigkeit jetzt in einen Zustand von eher unterdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit da zurückfallen. Nun ist Leistung nicht alles, aber letztlich hängt daran der Wohlstand. Und die normalen Menschen merken es ja daran, dass ihre Realeinkommen nicht mehr steigen, wenn sie von ihren Lohnerhöhungen die gestiegenen Preise abziehen. Sie merken es daran, dass ihre Kinder Schwierigkeiten haben, vernünftige Wohnungen zu finden, wenn sie in Ballungsräume ziehen. Sie merken das daran, dass sich die Wartezeit bei den Ärzten verlängern. Sie merken es an vielen Dingen. Und sie merken es daran, wenn sie sich die Politik anschauen, dass unsere Politiker, ich rede jetzt von der Bundesebene, strukturell immer weniger in der Lage sind, auf die Probleme adäquat zu reagieren. Ich war im Bundesfinanzministerium an der führenden Stelle beteiligt bei der ganzen Frage der Deutsch-Deutschen Währungsunion, später bei der Treuhandanstalt. Ich habe diese Zeiten miterlebt von 89 bis 92, wo eben Westdeutschland aus dem Stand der große Leistungen erbringen konnte, um die ehemalige DDR wirtschaftlich zu integrieren. Die wären heute zusätzlich eine Leistung gar nicht mehr in der Lage, wie unser völlig hilfloser Umgang mit den Themen des wachsenden Verfalls im Schienennetz oder auch unser hilfloser Umgang mit der wachsenden Einsatzunfähigkeit der Bundeswehr zeigt. Wir haben oder lässt sich der Politiker zeigen eine der sinkende der Problemlösungsfähigkeit, und nach meiner Einschätzung liegt diese sinkende Problemlösungsfähigkeit auch an einem fallenden Willen in der politischen Klasse, sich überhaupt den Problemen ungeschönt zu stellen.
Wir werden nachher auch noch ein bisschen sprechen, okay, was können wir jetzt eigentlich tun, was sind die Lösungen? Ich durfte aber auch vorweg in Ihr Buch hineinlesen, vielen Dank dafür, und möchte auch gern einen Satz zitieren, den ich sehr interessant finde: Wo liegen wir da in Deutschland? Und zwar: Das magische Viereck nachhaltiger Politik besteht in der gleichzeitigen Sicherung von Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit und einer stabilen Friedensordnung. Und da auch so die Frage, wo liegt Deutschland hier und ist das alles noch so gesund?
Ja, muss man hier da vorsichtig formulieren, weil ich möchte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Aber fangen wir an mit dem Rechtsstaat. Ob unsere Gerichte jetzt immer wirklich funktionsfähig sind, darüber kann man sich streiten. Und der Umgang mit dem Thema Migration und mit dem Thema Asyl zeigt ja, dass sich der Rechtsstaat in bestimmten Prinzipien, die nicht umsetzbar sind, quasi da festgefressen hat, was seine Glaubwürdigkeit unterhöhlt. Zum Thema Meinungsfreiheit muss man sagen, dass die Meinungsfreiheit dort beginnt, wo es sich um Meinungen dreht, die man als selber völlig unerträglich befindet. Das heißt, die Meinungsfreiheit ist immer die Meinungsfreiheit der anderen. Und zwar derjenigen, die man nicht mag, die man vielleicht sogar dafür unmoralisch hält. Aber das muss man eben aushalten, dass Menschen mit völlig unterschiedlichen Weltbildern praktisch unter einem Dach in derselben Gesellschaft friedlich zusammenleben. Das muss der Rechtsstaat sichern, das muss aber auch die tatsächliche Gewährleistung der Meinungsfreiheit sichern. Und nur weil jemand eine Zeitschrift Dinge äußert, die man jetzt da ganz schrecklich findet, ist das jetzt nicht ausreichend, meinetwegen so verboten zu schreiten. Es gibt da einen aktuellen Fall. Und man kann schon bisweilen den Eindruck haben, das wurde schon bei Angela Merkel deutlich, dass wir eine politische der Klasse haben, die irgendwie aus geistiger Bequemlichkeit oder aus Machterhaltungstrieb versucht, den allgemeinen Meinungskorridor einzuengen. Man hat ja dafür in der Ostdeutschland, wenn man eine der viel längere Diktaturerfahrung hatte, als wir die im Westen hatten, ein besonderes Sensorium. Und so ist es kein Wunder, dass jetzt das BSW und die AfD, die ich beide in vielen Positionen inhaltlich ablehne, das ist ein anderes Thema jetzt, darüber müsste man dann im Einzelnen reden, dass die jetzt in Ostdeutschland solch eine starke Stellung haben. Und ich meine, wir haben doch geradezu absurde Verhältnisse, wenn die drei Parteien der Ampelregierung nach den aktuellen Umfragen in Thüringen und Sachsen zusammen jeweils weniger als der 15% der Stimmen haben, ja, während BSW und AfD zusammen in beiden Ländern auf die 50% der Stimmen kommen. Gut, das sind jetzt Extremfälle und Sachsen und Thüringen kann man nicht auf ganz Deutschland übertragen. Man sieht ja aber, da will doch so manches rutschen. Das liegt eben auch daran, dass die herrschende Politik die Themen, die AfD und BSW groß gemacht haben, letztlich in den letzten Jahren doch immer wieder an den Rand gedrängt haben oder auch versucht haben, sie ins, also illegitime abzuschieben. Was BSW und AfD eint, bei allen übrigen Unterschieden, das ist ja die Sorge um und die Ablehnung von ungeregelter, kulturfremder Masseneinwanderung. Ein Thema, für das man in der ehemaligen DDR eben der besonders sensibel ist, aber auch die also Stimmergebnisse in Bayern, in Hessen im letzten Jahr oder auch in Baden-Württemberg zeigen ja, dass das durchaus auch in anderen Ländern das so der Fall ist.
Jetzt das Thema Immigration ist ja ein paar Mal gefallen. Haben wir ein Immigrations- und Kriminalitätsproblem, Herr Sarrazin? Und wenn ja, in welche Richtung geht das Ganze? Was wird ja wenig diskutiert? Man hat das Gefühl, es soll ja gar nicht so wirklich diskutiert werden.
Ja, also wenn man sich die also polizeiliche Kriminalitätsstatistik anschaut, der sogenannte PKS, welcher einmal im Jahr der veröffentlicht wird, da kann man ja sehen, dass letztlich der Anteil der Ausländer an der Gewaltkriminalität in Deutschland, ob man nun Mord und Totschlag nimmt, ob man Körperverletzung nimmt, ob man Vergewaltigung nimmt, weitaus höher als ihr Bevölkerungsanteil ist. Und besonders auffällig sind diejenigen, die seit dem Jahr 2015, seit der Grenzöffnung durch Angela Merkel zugewandert sind. Wenn man diese Zahlen altersbereinigt, dann neigen diese jungen Männer dreimal so oft dazu Gewalttaten wie die übrigen gleichaltrigen Bevölkerungsgruppen, was natürlich auch zu einer gewaltigen Verunsicherung der Bevölkerung kommt. An den 2300 Morden in Deutschland hat diese Gruppe einen weit überdurchschnittlichen Anteil, aber auch die also vielen tausend Messerangriffe in Deutschland, die nicht immer gleich zu Todesfällen führen, sondern zu Verletzungen führen, halt zu Verunsicherung. Und es ist doch völlig absurd, dass jetzt die Innenministerin Faeser nun versucht, ein allgemeines Messerverbot auszusprechen. Das ist ja schon geradezu verrückt. Wie soll das denn kontrolliert werden? Stell dir mal vor, es ist jetzt eine Messerverbotszone am Alexanderplatz und da steht Polizei. Wie soll die Polizei das kontrollieren? Doch nur durch Taschenkontrollen. Wenn die Polizisten intelligent sind und effizient arbeiten wollen, nehmen Sie sich nur fremdartig aussehende junge Männer vor bei der Messerkontrolle. Alle übrigen, alle deutschen Omas und alle mittelalterlichen Paare mit Kindern lassen Sie passieren. Sobald Sie sich aber nur die jungen, fremdländisch aussehenden Männer vorsorgen, wird am nächsten Tag in der Taz stehen, dass die Polizei bei den Durchsuchungen diskriminiert. Also die ganze Sache läuft voll gegen die Wand, solange man nicht anerkennt, dass man ein Problem mit bestimmten Tätergruppen hat und dass diese Tätergruppen einen bestimmten ethnischen und kulturellen Hintergrund haben und dass all dies auch mit der deutschen Einwanderungspolitik zusammenhängt, solange wird man in diesen Dingen letztlich keinen Fortschritt erleiden. Und die also Zunahme von Messerangriffen führt ja zu einer Verunsicherung, die geht weit über die tatsächlich Betroffenen hinaus, weil die Menschen scheuen, eben dann, dass sie in Menschenmassen auftreten, also zunehmende Zahl von der Vergewaltigung oder von solchen Versuchen führen dazu, dass Mädchen und junge Frauen ihr Verhalten ändern, dass sie weniger ausgehen oder nur noch in Gruppen ausgehen. Das heißt, da greift ja in die ganze Gesellschaft ein. Und natürlich Väter, die sich Sorgen machen um das Wohlergehen ihrer Töchter, fragen sich natürlich auch, wenn sie dann in einigen Tagen in der Wahlkabine stehen, wo sie denn jetzt ihr Kreuz machen sollen. Also es hängt hier vieles miteinander zusammen. Und solange ich die Tatsache verdrängen will, dass es eben bestimmte ethnische und kulturelle Hintergründe von Einwanderern sind, die auch diese überdurchschnittliche Kriminalität mitbewirken, solange mache ich keine richtige Ursachenanalyse, und dann helfen auch allgemeine Messerverbote. Nichts abgesehen davon, wenn wir das denn überhaupt messen als Pfadfinder. Ich war früher mal Pfadfinder, hing an unserem Koppel immer ein langes Fahrtenmesser und wir waren stolz darauf. Das hatte, ja, wer hatte die längste Klinge? Ich hatte als Elfjähriger solch ein Finnmesser mit einer Klinge von bestimmt 25 Zentimetern. Demnächst muss man sich ja fragen, ob Schweizer Taschenmesser noch erlaubt sind, wenn jetzt die maximale Klingenlänge 5 cm sein soll oder was. Also es ist absurd, abgesehen davon, nicht die Messer sind das Problem, sondern die Menschen, die die Messer führen. Und solange man lässt sich von den Menschen, die die Messer führen, ablenkt auf die Messer, wird man auch nicht weiterkommen.
Genau, das ist eigentlich eine absolute Bankrotterklärung, wenn die Politik sagt, ja, das Problem sind die Messer, weil letztendlich die Sache sind natürlich die Menschen, die Messer verwenden. Und was sind die Muster dahinter? Warum haben wir davon viel mehr? Ein Thema, das es früher so in Deutschland nicht gab, aber heute in den Medien diskutiert wird und ziemlich allgegenwärtig ist, aber die Politik nicht wirklich hinschaut. Gut, ich möchte aber auch gerne, wir haben ja einiges über Probleme gesprochen, auch über Lösungen sprechen. Vorweg aber auch der Hinweis auf Ihr Buch, es verlinkt neben diesem Video. Auf jeden Fall absolute Lese- und Kaufempfehlung, lohnt sich absolut. Da geht Thilo Sarrazin natürlich viel ausführlicher in die Themen, die wir jetzt hier in diesem Interview natürlich nur anschneiden können. Und natürlich auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen. Nicht vergessen, wir haben laufend spannende Interviewgäste und immer wieder spannende Themen, die auch von mir aufgegriffen werden. Ja, und jetzt würde ich gerne noch darauf eingehen, ja, was können wir jetzt eigentlich tun? In Ihrem Buch sprechen Sie auch davon, ja, Gegenmittel, die es gäbe, entziehen sich dem gesellschaftlichen Einvernehmen. Für andere Maßnahmen ist es jetzt auch schon zu spät, aber Sie sprechen auch davon. Für individuelles Gegensteuern sind die Perspektiven allerdings viel besser und auch das libertäres Gedankengut eine große Zukunft hat. Also vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen, konstruktiv. Was können wir jetzt eigentlich tun? Was sollte passieren? Und was können auch die Menschen, die jetzt hier dieses Interview anschauen? Und ja, wie können wir mehr Menschen sensibilisieren für solche Themen?
Ja, was können wir tun? Wir können anfangen, eine andere Einwanderungs- und der Asylpolitik zu machen. Dazu mache ich Vorschläge, wie das aussehen könnte. Letztlich müssen wir auf ein System kommen, wo letztlich Asylbewerber, wenn sie Asyl haben wollen, um dieses außerhalb der europäischen Grenzen nachsuchen müssen. Und dann sollte man schauen, dass man Menschen, die politisch verfolgt sind oder auch Opfer von Kriegen sind, möglichst in der Nähe ihrer Heimat unterbringt. Und auch Deutschland dürften und Europa dürften allenfalls bestimmte Kontingente kommen. Das bedingt eine vollständige Umstellung der europäischen Grenzpolitik. Es bedingt, dass wir die Grenzen des Schengen-Raums zuverlässig überwachen, was technisch ohne weiteres möglich ist, und dass wir niemanden mehr hineinlassen, der nicht über eine Einreisegenehmigung verfügt. Und Asylverfahren oder Asylanträge müssen dann eben von außerhalb Europas gestellt werden. Welch ein System ist umsetzbar, wenn man dies denn will? Der Australien zeigt ja zum Beispiel, dass dies möglich ist. Und wenn wir solchermaßen die Grenzen gesichert haben gegen unerwünschte Einwanderung, dann müssen wir schauen, dass wir als Deutschland so attraktiv werden, dass in der Tat aus anderen Ländern die Besten und die Klügsten zu uns kommen möchten. Es ist ja interessant zu sehen, wenn man sich die Einwanderungspolitik in Kanada, Neuseeland, Australien oder Singapur anschaut, dass dort die Kinder von Einwanderern bessere PISA-Tests haben als die Einheimischen, weil eben nur geistige oder berufliche Eliten ins Land gelassen werden. Und das könnte dann die deutschen Perspektiven schon dann mittelfristig auffällen. Aber natürlich müssen wir auch mit dem Bildungsdesaster umgehen, das wir bei uns in Deutschland angerichtet haben an unseren Schulen. Man muss in der Bildungspolitik wieder mehr auch die Basisfähigkeiten achten. Das bedeutet, dass nur Kinder in die Schule aufgenommen werden können, die ausreichend Deutsch können, dass man also Vorschulklassen hat, in denen man verbindlich Deutsch lernen kann. Es bedeutet, dass man Standards setzt, dass Kinder auch in der Grundschule altersgemäß lesen, schreiben und rechnen lernen. Von den Leistungsniveaus her ist das praktisch eine gewisse Rückkehr in die Vergangenheit. Ich meine, als ich zur Schule ging in den 50er Jahren, hatte ich umschichtig Nachmittagsunterricht, weil so viele Schulgebäude zerstört waren. Dasselbe Schulgebäude wurde also von zwei Schulen genutzt und abwechselnd hatten wir Vormittags- oder Nachmittagsunterricht. Und die einzelne Schulklasse war also 50 Kinder groß. Trotzdem konnte ich am Ende des ersten Schuljahres einwandfrei lesen. Und am Ende des vierten Schuljahres konnte ich also das schriftlich dividieren und multiplizieren. Das waren Dinge, die man heute oft nicht am Ende des achten und zehnten Schuljahres kann. Und das hängt eben auch zusammen mit der Qualität der Lehrer, mit der Einstellung der Bildungspolitik. Man muss von gewissen ideologischen Positionen Abschied nehmen. Wir hatten ja eine linksidealistisch eingestellte Bildungspolitik über viele Jahrzehnte, die Unterschiede zwischen den Schülern dadurch verringern wollte, dass man die Leistungsanforderungen so senkte, dass alle mithalten können. Das ist natürlich wie im Sport, also Hochsprung, ich senke die Latte so lang, bis auch das unfähigste Kind mit Übergewicht irgendwie da noch drüber stolpern kann. Dann haben zwar alle, also Hochsprung, das Ziel erreicht, aber es gibt keine guten Hochspringer mehr, weil das niemand mehr üben kann. Das ist ja sowieso ein Paradox, dass wir im Spitzensport die Leistung hochhalten, aber bei den Bundesjugendspielen in der Grundschule künftig keinen Wettbewerb mehr haben wollen, wo aber Kinder schon von früh an des Wettbewerbs entwöhnt werden, weil das irgendwie etwas ist, was man als unmoralisch empfindet, kann man nicht von ihnen verlangen, dass sie dann später plötzlich Leistung bringen. Es gehört ja auch zur Lebenswahrheit dazu, dass man selber klar erkennt, wo man gut ist und wo man nicht gut ist, damit man sich auf die Dinge konzentrieren kann, in denen man gut ist, und dass man auch eine gewisse Bescheidenheit entwickelt, wo man nicht so gut ist. Und auch bei den Dingen, wo man nicht so gut ist, sich also trotzdem darum bemüht, gewisse Mindeststandards zu erreichen. Das heißt, es ist das Problem unserer Bildungspolitik, dass der gesamte Realismus, der auch dazugehört, einem Wunschdenken letztlich geopfert wurde, wo man meint, jeder könne letztlich auch am Ende alle wesentlichen Fächer studieren, wenn man ihn nur richtig beschult. Und das ist natürlich auch ein Irrtum. Man muss die Kinder da abholen, wo sie stehen. Und man muss anerkennen, dass ihre Begabungen unterschiedlich sind. Und man muss bei jedem Kind die Begabungen, die es hat, mit den Schwerpunkten, die es hat, und mit dem Niveau, das es hat, so fördern, wie es geht. Danach wird die Welt immer noch keine Welt davon gleichen sein, aber alle können besser ihren Beitrag erbringen. Und das kann geschehen, aber natürlich bleiben dabei bestimmte Probleme, dass wir eine andere, also Schülerpopulation haben als noch vor 30 Jahren. Die bleiben natürlich trotzdem bestehen, sodass wir vielleicht auch gar nicht mehr an unsere alten Leistungsniveaus anschließen können, aber immerhin können wir denen, die jetzt bei uns leben, doch ermöglichen, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen.
Ja, weise Worte zum Schluss. Und ich hoffe auch, dass wir mit diesem Interview auch viel mehr dazu beitragen können, dass solche Themen auch mehr diskutiert werden. Ich glaube, dass wir es wirklich dringend nötig haben. Von dem her gern dieses Interview, dieses Video gerne weiterleiten. Und natürlich für diejenigen, die sich mehr informieren wollen und jetzt neugierig geworden sind, als Leseempfehlung das Buch von Thilo Sarrazin und was wir unterhalb von diesem Video auch verlinken. Herr Sarrazin, vielen herzlichen Dank für dieses Interview, spannenden Themen. Weiterhin viel Erfolg und dass Sie viele Menschen damit erreichen.
Ja, danke schön. Bis dann. Tschüss.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.